Ja, erstmal guten Abend zum zweiten Mal. Letztes Mal haben Sie ja den Herrn Krömke erlebt. Der kommt auch noch. Den habe ich schon auf dem Gelände gesehen. Der hat gerade noch eine Besprechung. Und Sie kennen, Herr Büttner, Sie waren beim letzten Mal da. Ne? Sie kennen, alle kennen Sie. Frag ich mal. Herr Büttner, ja. Kennen alle Sie auch? Haben Sie letztes Mal? Kennen Sie den Herr Professor Büttner schon alle? Ja. Herr Professor Büttner ist die konstante Größe hier in der Veranstaltung. Er ist der, der fast immer da ist mit Rosa Konstanz. Mal gucken, ob es dieses Semester klappt. Wir haben manchmal noch andere Termine. Ja. Ich nehme Sie heute ein bisschen mit Richtung von dem Vortrag von Herrn Krömke. Ich kenne den Vortrag, ich habe auch die Folien mir nochmal angeschaut, Richtung Lernprozesse. Ich möchte nicht, kommt er auch schon, wenn man vom Teufel spricht, das wird weggeschnitten. Ich möchte nicht allzu viel über Social Networks sagen, weil da haben wir noch ganz viele Vorträge dazu mit einzelnen Akteuren. Von daher nehme ich Sie vor allen Dingen mit in eine Reise, wo wir E-Learning beleuchten, was das eigentlich ist. Und ein bisschen die Unterschiede von E-Learning in Schule, Erwachsenenbildung und Uni herausarbeiten. Und das ist so der E-Learning-Grundvortrag, den Sie in der Form dann nicht nochmal in dieser Reihe bekommen. Ich versuche Ihnen da so ein bisschen einen konzeptionellen Grundstock zu legen, der Ihnen hilft, etwas zu navigieren in den verschiedenen Formen von Lernen mit Medien. Ich habe einiges an Stoff, eventuell würde ich den Rest den Tutoren dann mitgeben, was wir nicht schaffen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, ob wir zwischendurch noch diskutieren. Es wird nicht so aktivierend wie in der allerersten Sitzung. Dann habe ich mich methodisch quasi mal austoben können. Wir haben hier in vier Ecken Interviews geführt und da war auch ein bisschen Zeit in der ersten Sitzung. Das ist heute etwas mehr Stoff. Ja. Um die Kurve hinzukriegen zu sozialen Netzwerken, gucken wir erstmal an, was soziale Netzwerke sind. Ich glaube, du hattest keine Definition in den Folien, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe aber aufgegriffen, der Begriff kommt vor allen Dingen aus der Informatik, die hat das stark geprägt. Und natürlich aus der Soziologie, das sind so die zwei Bewegungen auf diese Definition. Und eine Definition sind Webdienste, in denen Gemeinschaften stattfinden können, also in denen Menschen sich vernetzen können. Und das Besondere, und wir gucken auch gleich nochmal die Web 2.0-Welt an, da hat Herr Krömke ja bestimmt schon einiges dazu gesagt, es sind Netzwerke, bei denen vor allen Dingen die Nutzer was tun können, nämlich selbst Inhalte erstellen und das bezeichnen wir dann auch als soziale Medien. Soziale Medien sind dann die Tools und die Plattformen unten drunter. Und das besondere Wort, das wird sich durchziehen, ist dieses User-Generated Content, darauf komme ich auch nochmal, der Nutzer generiert Inhalte. Und das wird Herr Krömke schon nahegebracht haben, aus der alten Internetwelt, das war ein bisschen, nicht ganz ein Massenmedium, da streiten sich immer die Medientheoretiker, in der alten Internetwelt war so wenige Stellen bereit und viele empfangen. Das ist ein bisschen das Kennzeichen vom Massenmedium. Da haben die Geister sich gestritten, ist das Internet wirklich ein Massenmedium oder nicht. In der heutigen Bewegung wäre es kein Massenmedium mehr, weil es nicht wenige Provider oder Anbieter gibt und viele Empfänger, sondern inzwischen können Sie alle zu Sendern werden. Ja, Sie können quasi in Facebook oder mit Ihrer Webseite ausstrahlen. Und das ist so der Unterschied, was mit dem, was wir heute mit Web 2.0 bezeichnen. Und soziale Netzwerke haben noch einen zweiten Blick darauf, das stelle ich Ihnen bereit, im Blickpunkt Medienkompetenz von NRW. Das ist so ein mehrseitiger Leitfaden für Lehrer, das werde ich Ihnen verlinken. Das kommt doch dann in, wo sitzt der Felix, in WebCT, kannst du das auch nochmal reinstellen dann bitte. Das ist ein bisschen anderer Blick, nicht so aus der Technik oder Informatik, sondern eher sind eine Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern, die erstens Informationen miteinander austauschen und miteinander kommunizieren. Das sind die beiden Kennzeichen. Und es gibt noch viele, viele Definitionen. Ich werde Ihnen ein paar Artikel dazu ins Netz stellen. Es gibt ganz viele Definitionen. Ein Artikel ist ganz nett, das ist so ein Eltern-Lehrer-Ratgeber, den linke ich Ihnen auch nochmal rein, wo einfach Lehrer und Eltern daran geführt werden sollen, wo bewegen sich meine Kinder eigentlich im Netz oder unsere Schülerinnen und Schüler. Und es gibt auch noch Untersuchungen, also in Deutschland irgendwie, das ist so mindestens, wir sind das drittintensivste Nutzerland nach, ich glaube Frankreich ist mit am stärksten, die intensivsten Social Networker sind die Briten in Europa, dann Frankreich, dann wir Deutschen. Ich glaube, es sind 8,3 Millionen User in Deutschland und die Statistik ARD-ZDF-Studie hatte ich in der allerersten Sitzung, da ist die Nutzungsrate am größten bei 14- bis 19-Jährigen. Das waren ja die Statistiken, die Sie auch, glaube ich, im Tutorium nochmal angeschaut haben. Das ist vor allen Dingen eine junge Bewegung ist, wobei es wächst. Also es geht jetzt so mit einer stärkeren Nutzergruppe noch um die 35-Jährigen und aufwärts. Also es greift so ein bisschen um sich, aber sind immer noch am stärksten. Bis 35, Detlef. Aber es sind immer noch am stärksten eben die Jugendlichen, 14 bis 19. Und jetzt mal die Kurve Richtung Lernprozessen. Der Unterschied, dieses 1.0 auf 2.0, das ist nur sprachlich. Also dieses Web 2.0 ist auch wirklich ein großer Sammelbecken begrifflich für ganz viele Dinge. Und das hat dann die Pädagogik oder auch so diese E-Learning-Szene ein bisschen aufgegriffen und gesagt, wir machen jetzt E-Learning 2.0. Solche Begriffe werden zum Teil auch deshalb verwendet, dann lässt sich gut ein neues Buch publizieren oder eine neue Tagung machen und einen Trend mitgehen. Aber ein Stück weit kennzeichnet sich das eben durch solch das Phänomen, dass User mehr machen. Gucken wir erstmal, was E-Learning generell ist. Also E-Learning ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Und generell sagen wir, es ist der Einsatz neuer Medien in Lernprozessen. Jetzt können Sie fragen, ist der Einsatz einer CD-ROM in meinem Rechner bei mir zu Hause E-Learning? Tja, da würden manche sagen ja und andere nein. Das kommt immer darauf an, welche Definition Sie verwenden. Sollten Sie darüber mal eine Masterarbeit schreiben oder Bachelorarbeit oder Staatsexamensarbeit, wäre wichtig, dass Sie definieren, wie Sie es meinen. Hier in der Uni haben wir mal eingeführt ein sogenanntes E-Learning-Label und haben gesagt, und da komme ich später noch drauf, die einfache Bereitstellung von Material im Netz nennen wir noch nicht unbedingt E-Learning, sondern eher E-Support, haben wir das mal genannt. Und sagen, wir nennen es dann E-Learning, wenn wirklich ein Teil des Lernprozesses, also Interaktion zwischen Lerner oder der Lerner reicht was ein, quasi im Netz stattfindet. Darauf komme ich auch gleich noch. Aber inzwischen wird auch Lernen, also quasi im Klassenraum, Einsatz von Laptops im Klassenraum unter Umständen auch als E-Learning bezeichnet. Ich bin gerade im größeren Projekt im Kultusministerium unterwegs. Wir haben gesehen, der Begriff E-Learning ist oft auch schon verbrannt oder irgendwie politisch ein bisschen nicht gut gelitten und haben jetzt einfach das Begriff neue Medien in Bildungsprozessen zum Teil verwendet. Also es ist einfach sehr dehnbar. Wichtig ist, dass Sie gucken, welche Definition ist bei Ihnen so in der Schule oder in dem Kontext, in dem Sie arbeiten, gängig oder definieren Sie es in Ihren Arbeiten dann. 2.0, E-Learning 2.0 ist eben genau diese Bewegung, dass Web 2.0-Technologien in Lernprozessen und Lehrprozessen eingesetzt werden. Und das Kennzeichen ist auch so, dass wir früher gesagt haben, in diesen Lernplattformen wie WebCT stellt der Lehrende bereit. Und von der Genese der Plattform waren die auch genauso gestrickt. Also die Lernplattformen waren oft so gemacht, dass einfach nur der Lehrende was bereitstellen konnte. Und immer wenn eine Gruppe sich gebildet hat und die Gruppe wollte noch einen Arbeitsraum haben, konnte nur ich als Lehrender das machen. Aber in dem Moment, wo ich ein bisschen kooperative Lernprozesse darin haben will, kann das ziemlich nervig werden, wenn ich 60 Teilnehmer habe und die sind in Vierergruppen oder Fünfergruppen. Ja, und ich fange jetzt an, jeder Gruppe da so einen Arbeitsraum einzurichten. Das ist ziemlich viel Fleißarbeit. Und wenn die jetzt in diesen Arbeitsräumchen irgendwie noch ein Forum haben wollen, muss ich jeder Gruppe ein Forum einrichten. Deshalb sind viele von diesen Lernplattformanbietern inzwischen einen Weg gegangen, ein Stück mehr solche kooperativen Möglichkeiten technisch auch in den Plattformen umzusetzen. Und die Plattformen entwickeln sich auch so, dass sich draußen am Markt eine Technologie entwickelt und die mehr und mehr dann in den Plattformen Einzug erhält. Zum Beispiel war es früher so, wenn jemand Wiki nutzen wollte, der hat WebCT genutzt und sich noch ein Wiki besorgt. Und inzwischen ist es so, dass in den meisten Lernplattformen das eben mit drin ist. Da ist ein Wiki mit in der Plattform drin und ein Blog ist mit drin. Ja, und der nächste Trend, der kommt, hat schon mal jemand was von dem Wort E-Portfolio gehört? Schon mal jemand was gemacht? Bei Rose Vogel oder so? Es gibt wenige, was machen. Wo haben Sie es gemacht? Bei wem? Bei der Frau Imhoff? Ah, okay, ja, ja. Beim, genau. Ich zeige Ihnen nachher nochmal ein Beispiel, aber ein E-Portfolio ist genau so eine Anwendung, die jetzt gerade so langsam Einzug hält. Bisher habe ich, wenn ich als Lehrender mit E-Portfolios arbeiten wollte, quasi noch meine Lernplattform haben wollen und ein extra Tool und die wachsen ein bisschen zusammen, sodass ich so einfache Anwendungen integrieren kann. Nachteil ist noch, die kennen alle Wikipedia. Das ist auf einer Software namens MediaWiki gebaut, wo unten drunter liegt dann so der Porsche der Wiki-Software. Also es gibt viele Wiki-Anwendungen und es ist so dann der Porsche. Und wenn ich dann in der Lernplattform bin, habe ich oft so den kleinen Bruder davon. So das Fahrrad oder den Traktor statt den Porsche. Ja. Das heißt, ich habe dann oft wie so die kleinen Brüder und Schwestern dieser Anwendung in der Plattform, die nicht alles genauso toll können, wie wenn ich die pure Software habe, die nur Wiki kann. Und dann muss ich manchmal so Kompromisse gehen. Also das ist einfach, wenn sie dann sagen, boah, meine Plattform kann das nicht alles, dann ist es oft, weil der Vorteil ist, dass alles in einem Paket ist. Ja. Um hier auf die Folie zurückzukommen, die ganzen Bewegungen im E-Learning sind eben auch, dass diese Web 2.0-Technologien da Einzug halten. Einmal, weil Lehrende ihre Lernprozesse und Lehrprozesse mehr so gestalten, dass diese Technologien nutzen. Und zum anderen spiegelt sich das auch technisch, dass bei diesen Tools, die in Lernprozessen zum Einsatz kommen, eben diese Web 2.0-Technologien mehr integriert sind, eben in den Lernplattformen. Und da kommt wieder das Wort vor, User-Generated Content. Das heißt, hier ist der User ja nicht der User, der Nutzer, sondern der oder die Lernende, die selbst mehr Inhalte bereitstellen und erzeugen. Und so wie Sie in einem Raum, im Präsenzunterricht, zum Beispiel eine Kartenabfrage machen und die Teilnehmer schreiben Sachen auf Kärtchen, würde sich das spiegeln, indem Sie Lerner was in Wiki schreiben lassen. Ja? Oder wie Sie bisher Referate schreiben lassen und die werden Ihnen abgegeben, so würden Sie da vielleicht ein Referat im Wiki schreiben und die anderen Lernenden können es sehen. Oder Sie würden die irgendwie ablegen, sodass alle anderen Lerner mehr rankommen und Sie mehr dieses Netzwerk auch schaffen und die Lernenden miteinander sowas teilen können und zugreifen. Sind Sie soweit dabei oder war schon irgendwie zu viel Technik oder noch sind Sie noch so im Verstehensmodus? So, ja? Okay, irgendwas zu erklären an der Stelle? Soll ich nochmal irgendwo vertiefen? Okay, geben Sie mir Rückmeldung, wenn es irgendwie missverständlich wird. Die Folie hatte ich beim ersten Mal schon, das sind diese ganzen Web 2.0-Technologien und Anwendungen und es gibt noch andere Bilder, das ist einfach ein Riesensammelsurium und man könnte jetzt auch sagen, Flickr gehört dazu, Podcast gehört nicht unbedingt dazu, das ist erstmal nur ein Audioformat, das bereitgestellt wird, aber in dem Moment, wo ich Lernenden kleine Podcasts produzieren lasse, die ich irgendwie in diesen Netzwerken ablege, bin ich dann doch wieder im Web 2.0-Bereich. Und da, ich glaube, du hast ja auch eine Folie mit den ganzen Web 2.0-Geschichten, ja. Du hast alle gezeigt. Es gibt so ein Standardbild, da sind die alle und das ist ein Riesenbild, das finde ich ein bisschen erschlagen. Aber das sind, wir gehen nachher noch auf Wikis ein und Second Life kurz mal. Erstmal würde ich gerne noch ein bisschen über E-Learning generell reden, wie wir so E-Learning sehen. Und in der Literatur, das ist ein Artikel von Bachmann von der Uni Zürich, das ist so das, mit dem wir E-Learning-Forscher stark arbeiten. Und wo wir uns immer wieder annähen, wir unterscheiden einfach von links nach rechts, ist immer mehr Online-Phase. Und das Anreichungskonzept bezeichnen wir einfach, ich habe jede Woche meine Sitzung und stelle zum Beispiel in der Lernplattform die Folien bereit. Ja, dann habe ich quasi so ein Online-Grundrauschen. Und wenn Sie jetzt nicht in der Schule umgehen, sondern in der Erwachsenenbildung genauso anfangen und dann sagen, ach, ich will nicht nur Folien bereitstellen, sondern auch mal ein Forum, dann passiert eben Folgendes, den meisten, keiner schreibt was rein. Weil die Lerner sehen sich jeden Donnerstag 2 Stunden zum Beispiel in der Volkshochschule im Englischkurs und sagen, warum soll ich jetzt hier noch was ins Forum schreiben? Ich sehe die doch dauernd. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich möchte, dass hier online was passiert, muss ich das irgendwie in so einen Lernprozess integrieren und einen Anlass schaffen, dass Lerner irgendwie einen Grund haben, da was zu schreiben. Es gibt Untersuchungen, dass so 5-15% von selbst was schreiben. Das sind auch die, die sich so melden, ne? Wenn ich so Frage stelle, 20 Leute, 3 melden sich. Da muss ich schon ziemlich viel machen, das ist dann eher Didaktik im Präsenzunterricht, dass ich über diese paar hinauskomme. Das ist auch so einer meiner Lieblingsthemen, aber nicht heute. Wie schaffe ich das, mehr sich melden? Online genau dasselbe. Das heißt, ich muss Anlässe schaffen durch Aktivierung. Jetzt klappt das manchmal mit der Online-Beteiligung. Das ist eine Vorlesung, die Christian Hoppe, den ich hier auch mal gerade vorstellen will. Vielleicht zeigst du dich gerade mal. Er macht diese E-Workshops, vielleicht letzte Woche schon mal vorgestellt. Oder ist am Zentrum für Lehrerbildung und macht ganz viele Angebote für Lernstudierenden, die mit neuen Medien arbeiten wollen, Qualifizierung. Er hat eine große Vorlesung betreut von Professor Brumlik, 1000 Leute, 1000 Teilnehmer, Einführung in die Pädagogik. War irgendjemand dabei? Haben wir Zeitzeugen hier? Eine so, oh. Da lief das Forum. Aber bei 1000, ja, wenn ich dann sage 5% oder 15 schreiben, bei 1000 kriege ich eine kritische Masse. Und wenn dann ein paar schreiben, dann kippt das. Wenn genug schreiben, kann das von selbst laufen. Aber bei 15 Teilnehmern komme ich gar nicht an den Punkt. Ja. Da wird ja dann einer quasi mit sich da irgendwie schreiben oder zwei. Das heißt, bei großen Gruppen kann das gelingen. Dann ist eher das Problem, dass wenn ich immer wieder auf das Forum verweise, weil ich nicht möchte, dass mir jeder eine Mail schickt und ich die mal beantworte und mail und beantworte, ich möchte dann, dass die Leute erstmal ins Forum gucken. Dann kann passieren, die gehen ins Forum und sind überfordert, da irgendwie noch eine gescheite Antwort zu finden, sodass man dann hingeht und manchmal daraus so FAQ-Listen macht. Also das ein bisschen sortiert. Ja. In der Situation werden Sie tendenziell nicht sehr oft in Ihrem Leben sein, dass Sie 1000 Leute im Forum haben. Das ist jetzt nicht so das klassische Erlebnis eines Lehrers oder einer Lehrerin, so 1000 Leute. Naja, vielleicht mal in Zukunft auf irgendeinem großen Kongress oder so. In den Übergängen, dass solche Aktivierungen klappen, gehen wir dann in diese Blended Learning Settings. Und das ist das zweite. In der Fachliteratur heißt es Integrationskonzept. Im Sprachgebrauch, im E-Learning-Kontext nennt man das das Blended Learning-Konzept. Und hier kombiniert man eigentlich Online- und Präsenzphasen. Blended ist wie Whisky und Tabak, ne? Mischung. Daher kommt der Begriff, ich mische Online- und Präsenzphasen. Da gibt es immer noch so einen zynischen Spruch, die Mischung ist ja nicht immer die reine Form und die bessere, ist eher schlechter. Ja, muss nicht sein. Ich glaube, das ist so mit einer der besten Formen. Und das sieht dann so aus, dass ich Online- und Präsenzphasen mische. Im Uni-Kontext bleibe ich meistens bei jeder Woche Präsenz, jeden Donnerstagabend unsere Vorlesung und könnte versuchen, Sie in der Selbstlernphase, das ist keine zusätzliche Online-Phase, sondern das ist die Selbstlernphase, in der zu versuchen, Sie zu aktivieren und ein Stück von der Workload, die Sie da sowieso haben, zu ziehen und Sie zu aktivieren. Und das versuchen wir, also mein Team, das ist nichts, also das ist alles, worüber wir nachdenken, ist, wie schaffen wir es, Sie in den Phasen zwischen den Präsenzsitzungen zu aktivieren? Und wir helfen Lehrenden, das zu tun. Das ist, was die Erwachsenenbildung als Herausforderung hat. Auch die universitäre Lehre. Schule sieht anders aus. In der Schule haben Sie das eher nur im gymnasialen Bereich, wenn die Leute Hausaufgaben machen. Ansonsten sitzen Schüler da jeden Tag. Und da können Sie gar nicht so viel in diese Online-Phase geben, die Hausaufgabenphase. Das wird versucht, also es gibt Lehrer, die das machen, aber eigentlich findet ja die Einreichung der Hausaufgabe eher in der Präsenz statt. Was man da versucht, ist eher dann Material bereitzustellen, wo der Lernende zum Beispiel interaktiv nochmal was vertiefen kann. Kommt nachher auch noch ein Beispiel. Oder ich sage, die Online-Phase ist im Klassenraum. Das heißt, ich mache ein bisschen Frontalunterricht, gehe dann, mache ich die Laptops auf, Sie hätten alle Laptops, so wie Sie es im Tutorium mehr und mehr jetzt erleben werden. Und dann gucke ich, dass ich im Präsenzunterricht Sie vielleicht mal eine halbe Stunde am Laptop arbeiten lasse und wieder quasi dann plenar werde. Das wäre so quasi die Online-Phase im Schulunterricht, könnte auch wirklich im Unterricht stattfinden. Das wäre quasi mit Rechner, ohne Rechner und wieder plenar werden. Ein Klassiker für so einen Einsatz wäre ein Webquest. Sie als Lehrerinnen und Lehrer entscheiden nachher, mache ich das im Unterricht oder mache ich das als Hausaufgabe? Das ist Ihr didaktisches Spiel. Ja, wo verorte ich diesen Prozess? Ist es hier oder ist es dann zu Hause? Und das wird auch je nach Schulstufe und Fach anders sein. Ganz anderes Problem, ich arbeite gerade mit Schulen für Erwachsene hier in Hessen. Und zwar Schule für Erwachsene in Osthessen. Da sind Teilnehmer, die im Winter überhaupt nicht in den Unterricht kommen können, die haben nicht mal ein Mofa. Ja? Und die müssten da 60 Kilometer irgendwie mit dem Bus abends kommen im Winter und dann noch Schnee. Die machen was ganz Spannendes, die versuchen zurzeit, den Präsenzunterricht auszustrahlen, indem die Teilnehmer in kleinen Orten in Bürgerhäusern sitzen und da teilnehmen können über so Videokonferenzen, damit die nicht immer so weit fahren müssen. Das ist auch gefährlich für die. Und dann strahlen jetzt, das nennen wir Virtual Classroom Tools, also virtuelle Klassenräume, da sitzt der Lehrer dann in, wo sitzen die? In Friedberg und Fulda, Friedberg ist das, glaube ich, und Wetzlar. Und die Leute sitzen, die Teilnehmer gehen an bestimmten Abenden in irgendwelche Bürgerhäuser und nehmen am Unterricht teil. Und kommen ein-, zweimal die Woche dann wirklich nach Wetzlar. Aber den anderen Abenden versuchen die von zu Hause oder im Bürgerhaus teilzunehmen. Im Bürgerhaus, weil die haben nicht alle die Ausstattung zu Hause, ja, die Internetanbindung. Nordhessen ist erstaunlich schlecht mit dem Internet ausgestattet, haben wir jetzt feststellen müssen. Wichtig ist, dass es verknüpft ist. Wenn ich diese Online-Phase oder das ist hier eigentlich die Selbstlernphase unbeachtet da so vorbeirauschen lasse, dann macht auch kein Lerner was. Ich muss irgendwie ja fragen, haben Sie das gemacht in der nächsten Sitzung oder damit arbeiten. Falls Sie in der Erwachsenenbildung landen, das große Geheimnis oder Uniprof werden, Unilehrende, das große Geheimnis auf Aktivierung in den Selbstlernphasen ist übrigens, wenn man die nächste Präsenzsitzung damit beginnt, mit dem, was die Lerner dazwischen gemacht haben. Ja, indem ich frage, ja, jetzt präsentieren Sie mal Ihre Hausaufgaben von der letzten Stunde. bis am Anfang der Präsenz. Außer ich habe noch andere Hebel. Also wir arbeiten da viel mit Motivation. Das kann auch sein, dass sie die Klausur schaffen wollen oder dass sie Feedback bekommen oder den Schein nur kriegen, wenn sie irgendwas mitmachen. Ne? In der Weiterbildung ist das ein klassisches Konzept, POPOP. Das ist oft in der ersten Präsenz, lernen die Leute sich kennen, ein, zwei Tage, viel Wissensvermittlung und dann Wissenserwerb in der ersten Online-Phase. Dann wird quasi sich getroffen, das abgeschlossen, es werden Gruppen gebildet und danach kommt eine Wissensanwendungsphase, wo die Leute oft eigene Konzepte machen und einen Abschluss. Das ist gerade so ein Konzept, was sich in der Weiterbildung sehr etabliert hat, als Blended Learning-Konzept. Und es wird auch so genannt, POPOP-Konzept. Also Weiterbildner, wenn die so reden, dann wissen die, was die meinen, das ist meistens so ein Konzept. Wir gucken uns jetzt mal so ein Zusammenspiel an. Ich kann jetzt sagen, ich nehme die Präsenzsitzung und mache da Wissensvermittlung. Klassiker an der Uni, ich sage, ich bin Hochschullehrende, habe 200 Leute da sitzen, da kann ich nicht viel Wissensanwendung machen. Da sitzen 200 Leute, da mache ich Frontalunterricht, die sollen da viel lernen, ich gebe meine Vorlesung. Und dann ist aber der Gedanke, dass die in der Selbstlernphase das anwenden können, indem die zum Beispiel Teilnehmer was lesen, was anwenden, was rechnen, ein Übungsblatt ausfüllen. In der Mathe, Informatik wird mit vielen Übungsblättern dann gerechnet. Dafür gibt es auch die Tutorien zum Beispiel, dass sie anwenden und eben die Selbstlernphase. Und dann wieder zurückgehen in eine Reflexion in der nächsten Präsenz. Das könnte eventuell das Tutorium auch sein. Das ist die Präsenzsitzung, in dem quasi das Nachdenken, die Reflexion stattfindet. Das ist ein klassisches Konzept an der Uni. Und wie man ihn, wenn ich jetzt wenig Betreuungsaufwand haben möchte für so eine Selbstlernphase, man sieht es, glaube ich, ein bisschen schlecht, das ist ein Quiz, könnte man sagen, damit sie einen Anreiz haben, ihren Text zu lesen und Feedback bekommen, wie gut sie gelernt haben und ein Stück Feedback kriegen auf die Anwendung, ist eine Methode, ein Quiz zu machen. Da gibt es so Multiple-Choice-Tests, Single-Choice-Tests, es gibt auch so Zuordnungsgeschichten, das ist aus einem Projekt, was wir für Daimler mal gemacht haben, wo einfach der Lernende sehen kann, was kann ich denn? Bisschen aufwendige Geschichten wären dann zum Beispiel www.webgeo.de, könnt ihr vielleicht im Tutorial auch mal angucken, webgeo.de, da sind ganz viele Angebote für Geowissenschaftler, um zu vertiefen, da kann ich durch Schnitte, durch Böden gehen und so weiter. Ist jemand aus Geowissenschaften hier? Haben Sie schon WebGeo mal genutzt da? Na, haben Sie gute Erfahrungen oder nicht so gute? Oder wie sieht es aus?
Ich habe es mir nochmal angeschaut.
Aha. Nicht genutzt, ja.
Das ist, glaube ich, vor allem physisch-geografisch.
Ja. Ja, genau. Wenn Sie so ein Humangeograf sind, ist da nicht so viel. Ja. Die Geografie ist so ein bisschen schizophren, die unterteilen sich in die Naturwissenschaftler und eher die Humangeografen. Und da ist ein bisschen mehr, weil da viel Visualisierung ist, ist auch so ein Klassiker. So Naturwissenschaften nutzen solche E-Learning-Medien gerne, um zu visualisieren, aber auch so Animationen drin zu haben. Ne? Ja, die sind schon schön, ja. Ja. Genau. Das Schöne an WebGeo ist, dass die Uni hier zum Teil mit Studierenden der Uni auch Inhalte erstellt hat. Für quasi andere Studierende oder auch für Schulen. Ja. Guckt es euch im TUT mal an, das wäre so WebGeo mal aufrufen. Ne? Also das ist das eine. Und das andere kann dann sein, ach so, ein Beispiel ist noch ein virtuelles Labor. Das ist so ein bisschen der Porsche im Bereich E-Learning. Das war, als wir angefangen mit E-Learning, unerschwinglich irgendwas im 3D-Bereich zu machen. Das war unglaublich teuer. Das wird gerade immer günstiger, also schon eine Tendenz. Ja. Und das ist eine Anwendung, die sich darauf fokussiert, das ist WebGeo. GenLab, können Sie mal googeln, das ist ein 3D-Labor und die Idee ist, nicht reale Laborversuche zu ersetzen, sondern das Lernende, bevor sie in ein reales Labor gehen, gewisse Handlungsabläufe schon kennen, sodass ich diese Laborzeit, wenn die wirklich dann im Labor sind, besser nutzen kann, indem die auf einem höheren Niveau einsteigen, indem die zum Beispiel schon Versuchsabläufe oder die Benutzung von manchen Instrumenten kennen. Es gibt auch Versuche, die man nur noch virtuell macht, weil die quasi real den Super-GAU wären. Also zum Beispiel Gefahrenguttransporte, explodierende Laster, im Bauingenieurwesen lassen die Brücken einstürzen. Ich habe mal mit der FH Wismar gearbeitet, Hochschule Wismar. Die bauen einmal im Jahr bauen die eine Brücke. Ungefähr so ein Raum, so groß wie hier. bauen die wirklich hin und lassen die am Ende brechen, indem die von oben Gewichte drauflegen. Und filmen das und legen dann quasi so Animationen drauf, wo diese Kräfte abgebildet werden. Die bauen jedes Jahr eine andere Brücke. Die bauen mal so eine runde Brücke, eine gerade mit verschiedenen quasi Zwischensäulen und heben aber jeden Brückenbau auf, indem die den Film aufzeichnen. Und man kann damit rumspielen, man kann Gewicht an verschiedenen Stellen dann senken und kann sehen, wo die brechen. Ja. Und Sinn ist, dass die quasi, dass man mehr anbieten kann als Lernprozesse, als ich im realen Raum anbieten kann. Oder dass ich Teilnehmer besser vorbereite. Hier in der Uni haben wir in diesem Bereich zwei Projekte, also von denen ich weiß, die Biologen haben zurzeit ein Projekt laufen, wo sie Studierende wissenschaftliches Zeichnen beibringen wollen, wo man üben soll, wie man zeichnet, bevor man in die Exkursion geht. Und die Geowissenschaftler machen was ganz Ähnliches. Wo es einfach nur darum geht, Handwerkszeug zu lernen, bevor ich ins Labor gehe oder auf die Exkursion oder ins Gelände. Dass ich dann, wenn ich im Gelände bin, mit besser vorbereiteten Teilnehmern quasi zu tun habe. Ja. Das sind so Projekte. Und es wird momentan günstiger, 3D-Welten zu produzieren. Es gibt quasi mehr Engines. Stimmt das, Herr Kromka? Gut. Und deshalb wird in dem Bereich E-Learning, das ist eine der großen Trends im E-Learning, wird 3D sein, neben diesen sozialen Netzwerken. Das sind die beiden großen Strömungen zurzeit. Hier ist ein Beispiel von so einem typischen WBT. Das ist, wenn ich jetzt sage, ach, ich möchte jetzt gar nicht nur die Wissensvermittlung im Präsenzunterricht machen, sondern online, dann kann ich auch Material bereitstellen neben Büchern und Texten. Und das sind sogenannte Web-Based Trainings. Der Begriff ist in der Hochschullehre nicht sehr geliebt, weil dieser Trainingsbegriff auch ein bisschen abschreckt. Das ist aber ein fester Begriff im E-Learning-Kontext und bezeichnet, dass ich quasi wie so ein Lernprogramm habe, wo ich mich so durcharbeite. Ein anderes Wort dafür, das Ihnen begegnen könnte, wäre E-Content, also elektronischer Content, oder Selbstlernmaterialien, elektronische. Wir nutzen die, das ist ein Beispiel aus der Uni vom Fachbereich Chemie. Wir benutzen die auch, um ein Stück Wissensvermittlung, Grundlagenwissen zu vermitteln. Oder auch Zusatzwissen, was ich zum Beispiel in der Vorlesung nicht unbedingt habe. Wo das sich gut eignet ist, wenn Sie Teilnehmer haben mit sehr heterogenen Vorkenntnissen und nicht eine Präsenzsitzung nutzen wollen, dass ich Ihnen irgendwas noch erkläre und der Rest sitzt gelangweilt da. Wenn ich dann sowas habe, ist es sehr angenehm zu sagen, also das und das finden Sie da noch, das können Sie durcharbeiten. Das ist ein Markt, wo Schulbuchverlage sich intensiv tummeln. Verlage wie Klett und Cornelsen haben intensiv in sowas investiert und stellen hier ganz, ganz viel Material bereit zum Einsatz in Schulen, vor allen Dingen im Sprachenbereich, aber auch inzwischen im Bereich Mathematik. Ja, das ist so Grundlagenwissen. Man produziert dann sowas, wenn man ein sehr stabiles Wissen quasi hat, was sich nicht permanent ändert, weil das ist sehr aufwendig, sowas zu produzieren. Es gibt so Rechnungen, eine Stunde Vortrag in so einer Form umgesetzt, 100 Arbeitsstunden, ist so Pi mal Daumen. Ja. Und alle, die sowas produzieren, müssen sehr, sehr sauber arbeiten. Da wird ein Grobkonzept gemacht, wo ich mir überlege, was habe ich eigentlich an Inhalten, auf wie viele Kurse verteile ich das, man macht ein Feinkonzept und es wird ein Drehbuch gemacht, bevor das produziert wird. Sehr aufwendig. Und es lohnt sich nur, wenn ich das für einen Kurs mache, den ich nicht nur einmal verwende, sondern mehrfach. Ansonsten lohnt sich das gar nicht. Als Lehrer produziert man sowas eher selten. Das ist was, wo man eher so guckt, gibt es was in meinem Bereich oder gibt es was von einem Verlag? Ja, das ist was, was man nicht so sehr selbst produziert. Also ich kenne Lehrer, die sowas machen, aber die machen das meistens Hobby, Wochenende und Feierabend. Und ansonsten guckt man eher, dass man sowas tauscht oder kostenlos bekommt. Ja. Wir versuchen gerade ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen, wo Lehrerinnen und Lehrer das ein bisschen auch miteinander absprechen und tauschen. Ja. Dass man sagt, für ein Fach, wo es vielleicht noch nichts so gibt, sich ein bisschen zu vernetzen und die Arbeit aufzuteilen, dass man sich gegenseitig dann hilft. Und das ist ein anderer Weg, das ist Herr Grömkers, Sie erkennen ihn wieder, wo wir sehr, sehr schnell solche Contents erstellen können. Und zwar ist man hingegangen vor ein paar Jahren, hat gesagt, um so eine Stunde Vortrag als Content zu produzieren, wie in der Seite vorher, brauche ich ja so viel Zeit, dann kann ich den doch gleich einfach aufzeichnen. Und das wird viel gemacht, das wird hier gemacht, das wird auch im Schulkontext gemacht, dass man Aufzeichnungen benutzt von Vorträgen. Einer, der auf sowas aufgesprungen ist, zum Beispiel der Hessische Rundfunk, der hat das nicht im Video mit Videos, sondern mit Audios. Der Hessische Rundfunk stellt das Funkkolleg bereit und stellt diese Aufzeichnung, diese Sendung als Podcast bereit, auch zum Runterladen, hat ein großes Interesse daran, dass sie im Schulunterricht benutzt werden. Und da hat das Zentrum für Lehrerbildung hier mit Professor Trochelepsi auch in Kooperation mit Hessischen Rundfunk und bieten dazu Lehrerfortbildung an. Am Anfang haben wir auch einfach Lehrer fit machen wollen, Podcasts zu nutzen im Unterricht. Ja. Höhere Form ist mit Videobild und Folien das zu machen. Das ist genau das, was eben hier passiert, dass wir aufzeichnen. Und der Haupthintergrund ist, dass man eben das nochmal bereitstellen kann oder in anderen Kontexten, dass man zum Beispiel Lehrer, die sich fortbilden wollen, können dann unsere Folien auch nutzen und sich anhören. Und ich kann dann auch Vorträge im Schulunterricht nutzen von interessanten Tagungen oder irgendwelche Inhalte, die ich quasi dann als Hausaufgaben gebe, das anzuhören und so weiter. Ja. Da wird es immer mehr im Netz geben in den nächsten Jahren. Problem ist, leider gibt es keine gelbe Seiten für E-Learning-Content. Also das ist so ein bisschen dann zu suchen. Wir versuchen zurzeit so ein bisschen, wir nennen das Repositories, das sind wie Portale, wo so Inhalte bereitgestellt werden, ein bisschen nach Fach sortiert, sowas gerade in Hessen aufzubauen. Ja, das ist ein bisschen Dschungel, das zu finden.
Hm? Also ich muss mich natürlich wehren, wenn du sagst, dass die höhere Form der Kollege ist. Also bei den Podcasts ist es so, dass wir dann Material zu Materialien dazu stellen. Das ist vielleicht ganz interessant. Man kann ja das Material dann auch anbieten und im Grunde genommen im Sinne einer Anreicherung gar nochmal, würde ich sagen, jetzt nicht nur programmiert zu sagen, du musst das und das zur Kenntnis nehmen, sondern du hast jetzt als derjenige oder diejenige, die das Material, das Hauptmaterial nutzt, dann auch nochmal je nach deinen Interessenschwerpunkten die Möglichkeit, also weiteres, ich nenne das mal Bonusmaterial, weiteres Vertiefungsmaterial, auch im Sinne des selbstregulierten Lernens in Anspruch.
Absolut, ja.
Und wird dann nochmal verbunden, wenn ich das sagen darf, weil du das vorhin ja auch sehr schön mit den sozialen Netzwerken gebracht hast, wird dann nochmal mit sozialen Netzwerken in Verbindung gebracht. Also man sieht, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dann auch die Dinge miteinander zu kombinieren.
Absolut, ja. Und eine Überlegung hier in der Uni ist zum Beispiel, dass ich kenne das jetzt aus den Überlegungen von Informatik und Mathematik, die ja sehr, sehr heterogene Vorkenntnisse haben, die Studierenden, dass man dann sagt, ich lasse zum Beispiel die ersten drei Vorlesungen, wo drei Viertel der Leute gelangweilt sitzen, weil die es schon können und viertelweise es nicht, kann ich auch mal weglassen und kann die Aufzeichnung jetzt bereitstellen und kann auf einem anderen Niveau anfangen, aber die, die es noch nicht können, möchte ich nicht ignorieren, denen kann ich die Aufzeichnung bereitstellen, aber ich habe nicht zwei Drittel da sitzen, die das schon können. Also ich kann stärker differenzieren. Das passt auch ein bisschen das selbstregulierte Lernen. Ja. Oder ich kann Vertiefungsmöglichkeiten anbieten. Und wir sagen einfach, die Ressource von Lehrenden ist so rar, dass die jetzt so Medienproduktion machen, ist eher selten, dass man auch Sachen filmen kann. Und wir nutzen dann eher diese Form, um Übungsmöglichkeiten zu entwickeln. Ja. Oder wir schaffen im Präsenzunterricht mehr Raum für Interaktion und Übung, indem wir einen Teil des Präsenzunterrichts von der Wissensvermittlung entlasten, aufzeichnen und dann mehr miteinander im Raum machen können. Das sind so Überlegungen dahinter. Das ist einfach nochmal ein Beispiel aus dem Content und vielleicht an der Stelle, es gibt Untersuchungen, wie sowas gut gestaltet ist. Das sind teilweise sehr trivial. Ne? Ich möchte Ihnen ein, zwei Sachen mitgeben. Bardo Herzig hat dann ein Band darüber gemacht, Band Medienpädagogik, die Quelle kann ich Ihnen auch nennen, wo die einfach nur untersucht haben, wann ist sowas denn gut gestaltet. Und der Hinweis an der Stelle, es macht keinen Sinn, lange PDF-Skripte, 30-Seiten-Skript, auf den Bildschirm zu bringen, Text, auf Textbild, wo der Lerner sich so durchklickt. Ja, dann gibt es Untersuchungen, dass zumindest unsere Generation und ihre auch noch niedrigere Verhaltenseffekte haben, wenn wir am Bildschirm Texte lesen. Das ändert sich eventuell mit dieser Net Generation ein bisschen. Die haben etwas andere Rezeptionen von Texten auch. Die haben teilweise das Problem, aber da gibt es nicht endgültige Aussagen, dass sie gar nicht mehr gewohnt sind, so lange Texte zu lesen. Also dass sie quasi gar nicht mehr so lange Aufmerksamkeit halten, um 20 Seiten Text zu lesen, sondern dann Abbrüche haben und Abwechslung brauchen, wie ein bisschen eine Zapping-Kultur haben. Ja. Das muss man beobachten. Die können aber ein bisschen besser am Bildschirm, sind gewohnt, mehr am Bildschirm zu lesen. Bei Ihnen ist es vielleicht in den Übergängen, manche so, manche so. Es gibt dann Untersuchungen, dass wenn wir Bilder auf den Bildschirm bringen, könnte man jetzt sagen, nicht so viel Text, machen wir Bilder hin. Es gibt Untersuchungen, dass wir schneller, unser Hirn denkt schneller, wir hätten was verstanden, weil wir Bilder ganz stark, schnell mit dem Verstehen quasi verbinden und ein Bild schneller aufnehmen und denken, wir hätten verstanden. Das führt dazu, dass Lerner ziemlich schnell durch sowas durchrauschen könnten, durch so ein BBT. Und die einzige Art, das gut zu gestalten, ist, zwischenreihen den Lernenden anzuhalten, wie Lernfragen oder Interaktionsmöglichkeiten mit dem Lernstoff einzubauen. Und wenn ich WBTs in die Hände bekomme von Lehrenden, sind oft 20 Seiten solche Seiten und am Ende ein Quiz. Oder am Ende 20 Seiten Quiz oder 5. Und das ist genau, was wir aufbrechen. Wir sagen, ihr müsst dieses Interagieren in den Kurs mitten reinnehmen. Oder manchmal auch am Anfang von 2, 3 Seiten Wissensvermittlung ein Quiz stellen, um Interesse zu wecken. Da ist WebGeo ganz gut. Die haben manchmal so Fragen auf der ersten Seite, warum ist der Himmel blau? Und durch die Entdeckung, dass wir gar nicht genau wissen, dass wir das erklären können, so ungefähr, das kann man einen Multiple-Choice-Test machen. Ein guter Multiple-Choice-Test hat sehr nah beieinander liegende Antworten, wo ich überlegen muss, ja, wie ist es eigentlich? Und ich kann durch so ein Quiz am Anfang auch mal Interesse wecken. Ja, das ist Aktivierung und dann Interesse wecken, sich das Wissen anzueignen. Und das Phänomen erkennen Sie vielleicht, wenn Sie Wer wird Millionär oder sowas gucken und dann vielleicht in Wikipedia reingehen und denken, Mensch, das weiß ich ja gar nicht, wieso ist das so? Haben Sie sowas schon mal erlebt, dass eine Frage, eine Quizshow bei Ihnen Interesse geweckt hat? Gar nicht. Also ich kenne das, dass ich dann irgendwie online gehe und mal was nachgucke, weil ich eine Wissenslücke entdecke. Ja, und das ist dann genau das, was man versucht zu nutzen in solchen Settings. Gut, ein anderer Blick war auf diese, also wir haben jetzt den ersten Blick war, wie viel E-Learning habe ich, wie viel online. Der andere Blick ist so ein bisschen, da gehe ich ein bisschen schneller durch, was bringt's? Das eine ist, dass wir sagen, es soll Prozesse vom Lernprozess, vom Aufnehmen des Lernens, von der Wissensakquise, von der Konstruktion verbessern. Und da geht man zum Teil hin und sagt, man möchte verschiedene Codierungsformen anbieten. Wer von Ihnen kriegt beim Anblick einer Formel sofort so, oh, Formel, ja. Ich gehöre auch dazu. Lustig ist, mein Partner ist Mathematiker, der hat überall Formeln in der Wohnung rumliegen und ich sage, ich verstehe nichts. Und das ist einfach so, dass manche von uns sehr früh Mathe abgegeben haben oder sogar noch Ladung auf Mathe haben. Ja. Ladung, affektive Ladung. Meine Mutter war so, die hat eine Textaufgabe gesehen und da ging sofort, ist das Hirn runtergefahren, in den Stress verfallen. Wir haben letzte Tage gehabt zum Thema Emotionen beim Lernen. Ja. Da war einfach wie so Stress auf schlechte Erfahrungen der Schule, Anblick einer Textaufgabe, dagegen nichts mehr. Und was wir machen ist, dass wir auch über E-Learning verschiedene Codierungsformen anbieten können. Ja, man kann, im Präsenzunterricht kann ich Ihnen nicht das Wissen in 1000 Formen darstellen. Ich stelle Ihnen das jetzt gerade, Sprache ist eine Codierungsform und Bild. Und online könnte ich in auditiven Kanal einen Vortrag halten, ich könnte Ihnen aber auch den Text bereitstellen. Und ich kann das als Formel darstellen oder als Grafik. Sie sehen hier Codierungsform, Formel und eben eine grafische Darstellung. Das sind auch Leute, die eher eine Tabelle gut erfassen können und Menschen, die ein Stück besser auch eine Grafik mögen. Das sind verschiedene Darstellungsformen. Das hier war gemacht für Leute, die Mathe früh abgegeben haben und nochmal andere, also Nebenfächler quasi, die Mathe-Grundkenntnisse aufbauen müssen. Das ist ein großes Österreichs Projekt namens matheonline.at. Die haben einfach ganz viel Grundlagen bereitgestellt für Mathewissen, auch mit Quizzes und so weiter. Was für Mathelehrer sehr spannend ist, sich da zu bedienen. Ein weiterer Aspekt habe ich eben gesagt, das geht ganz stark auf diese kognitiven Prozesse. Die Untersuchungen von Bardo-Herzig haben auch gezeigt, dass Text und Bild nah beieinander sein sollen in so Lernprogrammen. Das klingt unglaublich trivial, wird aber nicht immer beachtet. Also der Vorteil ist, dass ich ein bewegtes Bild noch haben kann, wo eine Animation abläuft und der Text quasi dabei ist. Wichtig wäre, dass die Animation nicht einfach abläuft, sondern der Lerner auf eine Seite kommt und erstmal Zeit hat, das zu lesen und dann selbst diesen Film aktivieren kann oder die Animation starten, auch wiederholen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Sie gehen auf eine Webseite und der Film lief ab, da steht Text und Sie können nicht steuern. Ja, und dann muss man gerade nochmal starten und dann den Film gucken und dann hinterher den Text lesen. Ist genervt, weil echt, man hätte gern erst den Text gelesen und dann den Film gesehen. Das sind gestalterische Aspekte, die aber ganz viel mit unseren kognitiven Prozessen, wie wir das aufnehmen, zu tun haben. Bei dem Genlab, was ich vorhin schon mal brachte, um das nochmal hervorzuheben, das geht stark auf Verhaltensprozesse und behavioristische Aspekte. Also Ziel ist hier einfach nur, keine großen Verstehensprozesse, sondern eher Abläufe zu lernen. Und wenn Sie Flugsimulationen kennen, gibt es als Computerspiel Flugsimulationen, gehen genau auf dieses Lernziel, Verhaltensabläufe so zu trainieren, dass sie unter Stress abgerufen werden können. Jetzt nicht bei Genlab, man hat keinen Stress im Labor, aber diese Ausbildung von Lotsen oder von die Lokführer in der Bahn werden intensiv trainiert, ebenso wie Piloten. Und da geht es ganz stark darum, nur Verhalten, also Abläufe zu lernen, rein prozedurales Wissen. Ja. Da geht es nicht um große Konstrukte, philosophische Fragen, einfach nur Verhalten. Die zielen darauf. Zweiter Mehrwert, den wir im E-Learning so anstreben, ist einfach, dass ich Lernprozesse organisiere. Und das ist zum Beispiel dann, wenn ich sage, ich habe so eine Präsenzphase und ich möchte, dass Sie was tun. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ein Hebel ist, dass Sie am Anfang der Präsenz berichten, was haben Sie in der Selbstlernphase gemacht. Und ich damit beginne, dass Sie gruppenweise berichten, was Sie gemacht haben. Den Hebel nutzen wir an der allerletzten Präsenzsitzung, wo Sie Ihre Werkstücke präsentieren. Ja? Dann hoffen wir, dass Sie bis dahin die auch fertig haben, weil da ist der große Tag, die zu zeigen. Ich kann aber jetzt das auch nutzen und kann diesen Abgabetermin quasi in die Selbstlernphase reinschieben, indem ich von Ihnen allen, kurz bevor ich eine Präsenzsitzung habe und möchte, dass Sie zum Beispiel im Bereich Soziologie miteinander diskutieren, kurz vorher noch ein Forum habe mit einem Eintrag, wo Sie im Forum zum Beispiel ein Statement machen und sich positionieren. Und ich dadurch einen Anker setze, dass Sie einen Text lesen. Und ich hoffe, dass Sie dadurch, dass Sie diesen Forenbeitrag machen sollen, den Text auch lesen. Ziel ist dann, dass ich in der Präsenzsitzung mit den Forenbeiträgen oder Positionen auch arbeiten kann. Ich habe das stark genutzt, wenn ich Rollenspiele mache, dass ich Rollenpositionen im Netz bereitstelle. Sie wüssten, welche Rolle Sie in der nächsten Präsenz haben. Sie bereiten sich vor und machen schon Anfangsstatements ins Forum. Und das Ziel dessen ist, dass Sie quasi sich auch richtig vorbereiten und wir in der Präsenzsitzung auf einem höheren Niveau beginnen können und Sie sich wirklich quasi auf die Rolle vorbereitet haben. Wenn Sie jetzt eine Gruppe wären, Sie hätten nichts gemacht, würde ich Sie mal anmailen, ja, wann kommt denn Ihre Position, Ihr Rollenstatement? Ja. Mit dem Ziel, dass Sie halt nicht erst in den Raum reinkommen, sich überlegen, ja, was sagt man heute? Ja, und das ist, dass ich quasi Einreichung in die Selbstlernphase reinlege und den Hebel da verankere. Wir haben eine Hochschullehrerin hier in der Uni, die nutzt das und sagt, von 7 Online-Einreichungen, die die Teilnehmer machen sollen, müssen die 5 mitgemacht haben, um an der Klausur teilnehmen zu können. Ja, manche arbeiten da auch mit extrinsischen Hebeln und sagen, online mitmachen heißt, zur Klausur zugelassen zu werden. Ich selbst habe eine große Veranstaltung mal betreut mit 250 Teilnehmern, da haben wir so gearbeitet. Die positive Wirkung, die wir hatten, war, dass dadurch, dass ich von jedem eine Einreichung hatte oder von gruppenweise, konnte ich sehen, was haben dann viele falsch gemacht. Und ich habe mehr Rückmeldung bekommen über das, was die Lernenden so machen, aus dem Wissen, das sie da erwerben, als wenn ich nur im Raum geredet hätte, weil kaum jemand sich dann meldet. Das offenbart ja kaum jemand, wenn er eine Frage hat. Durch die Einreichung haben wir gesehen, das haben viele nicht verstanden und konnten genau das nochmal erklären, nochmal aufgreifen. Und der Hauptvorteil ist, ich habe quasi eine Aktivierung aller. Das ist wie eine Kartenabfrage. Kennen Sie Kartenabfrage? So mit diesem Kärtchen schreiben? Wer kennt Kartenabfrage? Wer kennt Kartenabfrage nicht? Wow! Herr Büttner, Sie kommen mal im Workshop. Kartenabfrage ist, ich würde Ihnen alle so bunte Kärtchen geben. Kommen Sie mal bitte in den Workshop zu mir. Im Schloss, im Sofsky-Programm mache ich den. Sie bekämen Kärtchen gruppenweise und wir würden Themen sammeln, die wir heute in der Sitzung besprechen. Ja. Anliegen, Referatsthemen, die würde ich dann an der Wand clustern. Und das kann ich in einem Forum machen. Ich könnte die Teilnehmer sammeln lassen, welche Themen haben sie denn für die nächste Präsenzsitzung. Oder ich kann sie Einreichungen machen lassen zu einer Fragestellung aus der Vorlesung und anhand ihrer Einreichung sehe ich, wo steht denn so die Gesamtgruppe. Ich habe aber von jedem einen Beitrag und nicht von den 5, die sich melden. Und es gibt mir als Lehrende ein besseres Gefühl, wo steht denn die Gruppe hier im Wissenserwerb. Und das ist meine Haupterfahrung mit solchen Prozessen, dass ich viel mehr über die Gruppe weiß, als dass die paar, die sich melden, ja, die dann quasi die Gruppe treiben und das Niveau festlegen, auf das ich reagiere. Und wie dem Rest, wie es dem so geht, das erfahre ich dann erst in der Klausur. Oder wenn ich schlechte Referate halte. Ja. Das ist auch Sinn von Tutorien, dass ich auch ein Stück über das Tutorium erfahre, nicht unserem jetzt sondern gerade in Mathe und Informatik ist es ganz wichtig, über die Tutorien eine Rückmeldung zu kriegen, wo sind dann die Leute. Als Lehrerinnen und Lehrer haben Sie das Glück, Sie haben, wenn Sie Hausaufgaben haben, da haben Sie die Rückmeldung, die Transparenz. Und Sie konnten die auch Hausaufgaben online einreichen lassen. Nicht schriftlich, sondern zum Beispiel durch einen Foreneintrag. Und der letzte Block ist eben, dass wir wirklich neue Dinge machen. Und da kommen wir jetzt in diese Web 2.0-Technologien, dass wir Zwischengruppen was machen lassen können. Und da bringe ich Ihnen jetzt noch ein paar Beispiele. Gibt es an dem Punkt erstmal Fragen? Symbol. Haben Sie soweit verstanden? Wer ist verwirrt? Wer hat das Gefühl, oh, ich bin noch mit auf der Spur? Wer ist noch dabei? Ah, gut, noch dabei. Fragen Sie, wenn irgendwas unklar ist. Ja. Erkennen Sie Lernprozesse wieder, von den Szenarien, die ich beschrieben habe, die Sie hier in der Uni erlebt haben? Zum Beispiel, vielleicht können wir es mal ein bisschen verorten, ja? Haben Sie gemacht in der Veranstaltung? Okay, prima. Aha. Und wurde es dann in der Präsenzsitzung aufgegriffen?
Also, manchmal war es wirklich einfach klar auch, um das abzubenoten. Mhm. In der Regel zur Voraussetzung, um endlich in die Diskurse gehen zu können, damit wir sicher, dass es ein Text gewesen ist. Uh-huh. Und dann wird es so aufgegriffen, uh-huh. Dann wird so ein Gruppendozent, was sind so die Fragen, die viele haben,
okay.
Und dann merke ich das schon, dass die wieder
beantworten. Ja. Das nenne ich übrigens Agenda-Setting. Also ich mache manchmal, ich habe jetzt gerade eine Fortbildung, diesen Blog-Veranstaltung, da bekommen die Teilnehmer einen halben Tag, den die nur mit ihren Themen füllen können und die sammle ich vorher online ein. Und die können ihre Themen auf die Agenda bringen. Das kommt aus der Politik, der Begriff. Und können sagen, was machen wir denn? Sehr beliebt kurz vor Klausuren. Dass man sagt, so im Fachbereich Jura hat das gemacht. Die 20 Minuten, die ersten von jeder Sitzung, dürfen die Studierenden bestimmen, was wir machen, müssen es aber vorher einreichen. Da kann der Dozierende sich auch vorbereiten. Hier war noch eine Wortmeldung mit einem Beispiel. Ich habe noch eine Wortmeldung eben gesehen.
Ja?
In der Chemie oder wo war das? Oder? Ah, Chemie. Didaktik der Chemie, Baderweiß und so. Ja. Gibt es noch Beispiele, dass Sie so wiedererkennen? Weil Sie kriegen jetzt gerade mal den Überblick und Ziel ist, dass Sie so mit Ihren Settings so sich mal da einordnen können, sagen, ah, da bewegen wir uns, ja.
Aha.
Fachbereich 3 oder 9, wo war das? Soziologie? Oder? Okay, ja. Gibt es so Fachbereiche, die das eher mal machen als andere? Spannend ist auch, dass so Fächer haben auch so ein bisschen ihre Art von E-Learning. Diese Content-Produktion ist eher Naturwissenschaften und dieses Diskursive und Sammeln ist öfter mal so im Fachbereich so Erziehungswissenschaften, Soziologie, Psychologie, ja, oder auch Theologie, Geschichte mal. Ja. Das ist so, es gibt so wie so fachkulturelle Prägung von E-Learning. Ja. Und bei Ihnen war das? Politik, genau. Ein Dreier hätte ich vermutet. Ja. Okay. Also Ziel war wirklich, dass Sie mal so einen Überblick kriegen über das ganze Spektrum von E-Learning und so ein bisschen sehen, ah, das haben die gemacht, hier ist das, aber es gibt noch viel mehr Formen. Ja, das ist einfach mal als Überblick. Jetzt tauchen wir noch im Abschluss ein bisschen in diese Web 2.0 Sachen, wo die vorkommen. Wikis. Ich bringe jetzt nur ein paar Beispiele, weil Sie kriegen noch ganz viele Social Network-Vorträge, da gehe ich gar nicht so intensiv drauf ein, aber ein paar dieser Web 2.0-Technologien schauen wir uns nochmal an. Wikis kann ich nutzen, um Seminararbeiten zu erstellen, Glossare zu machen, Vorlesungsmitschriften oder auch so Fachbereichswegweiser. Und ich sage Ihnen kurz ein paar Erfahrungen dazu. Wenn ich im Wiki eine Seminararbeit machen lasse, passiert folgendes Phänomen. Der Studierende, und das ist in der Schule, gibt es ähnliche Untersuchungen, gibt es am letzten Tag ab und stellt es an Wiki und schreibt es in Word vor. Was definitiv nicht passiert von selbst, dass die Teilnehmer irgendwie kooperativ vernetzt Wissen generieren, wie so Didaktiker sich dann gern erträumen. Die Einführung eines Tools per se ändert mal überhaupt nichts an der Art, wie Studierende oder Schüler sich verhalten. Kaum. Es gibt Ausnahmen, aber erstmal gar nicht. Erstmal macht man seine Art von Lernen, Prozess und wie ich mit Lehrenden umgehe als Schüler oder Studierende erstmal so weiter. Ja. Und dann gibt es Lehrende, die führen Wiki ein und sind dann unglaublich enttäuscht. Die berichten mir dann, ja, die haben das am letzten Tag dann eingereicht, eigentlich wie ein Referat, ja, haben das aus Word drüber kopiert. Wenn man das anders haben möchte, ist es wichtig, dass man überlegt, was ist eigentlich der Mehrwert von so einem Wiki? Und ein Mehrwert wäre, dass die anderen das sehen können, was in den einzelnen Gruppen oder bei den Leuten gemacht wird. Das passiert ja nicht so toll, wenn es am letzten Tag dann drin steht. Da kann ich immer noch sagen, schön, jetzt können die anderen das noch lesen. Ja. Ein Mehrwert wäre, dass ich zum Beispiel sage, das ist wie so eine Art Buch, was wir gemeinsam schreiben würden. Und wir schreiben Texte, die aufeinander aufbauen. Aber wenn Sie jetzt alle am letzten Tag das schnell einreichen, klappt das ja nicht unbedingt. Man könnte dann so sagen, hier die Gruppe schreibt Kapitel 1, Kapitel 2, 3, 4, 5, 6. Das wären jetzt Zweierteams, keine ganzen Gruppen. Und damit Sie wissen, wie weit schreibt denn die Kapitel 1 Gruppe, Sie als Kapitel 2 Gruppe, würden wir sagen, in 2 Wochen müssen alle Gruppen mal ein Abstract im Netz haben oder ein kleines Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ich ziehe diesen langen Prozess wie so Meilensteine rein mit Abgabentermine. Auf die kann ich dann schon mal Feedback geben. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, das Studienseminar Hanau hier in Hessen möchte so im Bereich von Unterrichtsvorbereitung für LIFs auch arbeiten, dass Lehrer im Vorbereitungsdienst, also Referendare, eine Unterrichtskonzeption vorbereiten und dieses Stück weiter wachsen, ihren Betreuer sichtbar machen im Wiki, weil die sehen sich so selten. Ja, und dann können die schon mal gucken, man könnte kleine Gruppen machen, von Leuten, die ähnliche Unterrichtskonzeptionen haben, die miteinander nochmal reingucken können. Weil da hätten sie auch ein Interesse, die von den anderen zu sehen, denn die ähnlich sind die anders. Das ist eine Möglichkeit. Das Phänomen, dass sie einander dann in die Artikel reinschreiben, falls man das nicht möchte, muss man gar keine Sorgen haben, passiert gar nicht. Es gibt Untersuchungen, da haben wir übrigens einen großen Wikiforscher hier in der Uni, Christian Stegbauer, der hat viele Untersuchungen zu Wikipedia gemacht, bei den Soziologen. 95% der Wikitexte bleiben in Wikipedia im Zustand des Erstautors. Da wird mal ein Tippfehler rausgenommen oder mal eine Jahreszahl verändert und eine Länge, aber sie bleiben ganz stark im Zustand des Erstautors. Es gibt wenig Artikel, wo wirklich dieses kollektive Schreiben sich entfaltet. Und das gibt es an Artikeln, wo eine Gruppe da ist, wo es quasi wirklich irgendwie bei historischen Daten gibt so Geschichten, ja. Was dann auch stattfindet, sind Verabredungen in diesem Schreiben miteinander. Das heißt, wenn Sie in Teams mit Wiki was machen wollen, ist auch schön, wenn die einander reinschreiben sollen, ihre Schüler, dann ist es so, angenommen, ich bin Schüler, mache eine Seite, oh, schreibt jemand rein. Es hat jemand in meinen Artikel reingeschrieben, ja, so meinen Artikel. Dass man auch von Anfang an eventuell schon mal einen Zweier-Themenartikel machen lässt, weil was im Wiki passiert, ist, dass dieser Autor ein Stück in den Hintergrund tritt und der Artikel hoch. Ja, das ist aber anders, als wenn ich so eine Facebook, meine Facebook-Seite, ja, sondern mein Facebook-Profil, so, der Artikel steht im Vordergrund. Und dass man dann sagt, unsere Zweier-Dreier-Team betreibt einen Artikel, das ist nicht so sehr meiner. Das passiert aber kaum, dass Leute einander reinschreiben. Ja. Was schön ist, wenn das passieren soll, dass es Regeln gibt. Das ist in Wikipedia so, dass wenn jemand was ändert, in der Diskussionszeit in Wikipedia begründet wird, wenn eine Veränderung gemacht wird. Und ich habe in Wikis schon im Team gearbeitet, wo wir einfach verabredet haben, wir schreiben es einfach in den Artikel rein, in Kursiv, wenn wir was ändern oder in die Diskussionsseite, dass man das ein bisschen verabredet. Wie war es denn bei Ihnen? Haben auch alle in letzter Minute das reingestellt oder schon früher?
Ich glaube schon, also es ist schon eher so gelaufen, dass jeder dann den Artikel hochgestellt hat und dann haben die Tour nochmal einfach
ja.
Ja. Da hatte jeder sein Spezialgebiet.
Ja.
Ich glaube,
dann
wäre Wiki
auch eigentlich nicht so das Medium gelesen. Ja. Das ist der Wiki-Gedanke. Genau. Das ist schon auch ein Wiki-Gedanke. Der Wiki-Gedanke ist nicht unbedingt, wir schreiben einander in einem Artikel rum. Das muss nicht sein, sondern dieses gemeinsame Ganze. Dass man viele Seiten hat, die vernetzt sind und wir haben ein gemeinsames Werk, ist auch durchaus ein Wiki-Gedanke. Also Wiki scheitert nicht dann, wenn wir uns nicht gegenseitig in eine Seite reinschreiben. Das andere ist auch gut, Aber wenn das dazu führt, dass alle am letzten Tag ihr Seminar da einreichen und keiner guckt in den Text von den anderen, geht es nicht ganz auf. Dann könnte ich es auch als Word-Dokument oder PDF mir schicken lassen. Ja. Was manchmal was hilft, wenn ich Untergruppen bilde, die einander ein Interesse haben, reinzugucken. Oder ich nutze es als Instrument, dass sie Referate schreiben und ich ihnen dort Feedback gebe als Betreuer. Ja, dass sie quasi getaktet mitschreiben, ihr Referat wächst und ich gebe ihnen an einem bestimmten Punkt Feedback. Dann habe ich nur ein Problem im Betreuungsaufwand. Da muss ich noch gucken, kann ich das betreuen, ja, dieses betreute Schreiben. Gibt es auch Überlegungen? Ja?
Ich überlege gerade.
Ja? Schön, ja. Es gibt eine Schule hier im Taunus, die machen eine Arbeitsgruppe, wo die eine Schülerzeitung machen im Wiki und nutzen das Wiki als die Arbeitsumgebung. Das Wiki ist die Schreibumgebung, die Arbeitsgenerierungsumgebung. Und die haben, man könnte jetzt sagen, es gibt ein öffentliches Wiki, wo die dann, also es ist schön, die haben geschützten Raum, kooperativ zu schreiben, und es gibt einen Ort zu einem Projekt, es kann auch ein Projekt sein, es könnte auch ein Umbau in der Schule sein oder ein größeres Projekt zum Thema Naturschutz oder so. Und es gibt ein Wiki, wo die publizieren, sodass die auch einen geschützten Schreibraum haben. Das wäre eine Option, wunderbare Idee. Dort in der Schule, ich glaube es ist Kelkheim oder so, ich müsste nochmal gucken, hat die lokale Zeitung, die gibt ihnen einmal die Woche eine Seite. Und die guten Artikel aus dem Wiki kommen in die Zeitung. Und das ist hochmotivational, weil, oh, wir gehen öffentlich. Wichtig ist, dass ich nie in der Arbeitsumgebung die einfach freischalte. Ja, weil das ist wie so eine Art geschlossener Raum, in dem wir basteln. Und wenn Sie jetzt hier in einem Raum sitzen würden und eine Zeitung miteinander machen, komme ich ja auch nicht rein und stelle hier ein Mikro hin und presse. Das ist wie ein geschützter Raum. Das darf man nicht einfach öffentlich machen. Ja. Aber wunderbare Idee, rund um Projekte und Themen vielleicht. Ja. Auch eine Motivation, Wiki zum Beispiel in Schulen einzusetzen, zu sagen, wir machen hier was und hinterher wird es öffentlich. Ja? Wird der Schule bereitgestellt oder der Öffentlichkeit, der Stadt oder wem auch immer, oder einer Gruppe, einem Museum oder sowas. Mitschriften wäre eine Möglichkeit, dass Sie sagen, Schülerinnen und Schüler oder auch Studierende führen Protokolle von bestimmten Sitzungen. Ne? Also Sie machen jetzt von der Sitzung Protokoll, Sie von der und die Lehrenden oder andere können da nochmal drin korrigieren, können nochmal ergänzen. Das ist eine Möglichkeit, das zu nutzen. Wir haben es in der Medizin hier probiert. Das Witzige war, dass sie dann gesagt haben, warum soll ich für andere mitschreiben? Ja, das geht nicht in konkurrenzhaften sozialen Settings. Das geht nur da, wo eine Gruppe ist oder es wird belohnt. Die haben dann, die was geschrieben haben, von 300 Leuten waren es, glaube ich, 20, 25, belohnt. Die durften dann an irgendein super Mikro, wo normal keiner hinkommt. Ja. Also die haben dann eine Belohnung eingeführt. Ja. Klosar wäre was? Dass eine Gruppe miteinander ein Glossar entwickelt, begleitend zu einer Veranstaltung oder zu einem Unterricht. Und was hier auch gemacht wird, das macht vor allem der Fachbereich Kulturanthropologie und L-Wiki gibt es ja auch für Lernstudierenden, dass man sagt, man macht ein Wiki, womit man ein Stück, was wie eine Webseite, was dokumentiert, an dem eine Gruppe arbeitet, das wird in ihre Richtung gehen. Ja? Dass ich könnte eine Schülerzeitung im Wiki machen und da gibt es auch Beispiele. Ja, wer da mehr Interesse hat, ich habe mal für eine Zeitschrift Jugend und Bildung dazu einen Artikel geschrieben. Da sind Links für Beispiele von Schülerzeitungen in Wikis. Gibt es einige. Hier ist ein Wiki, das hat Professor Trocholepsi mal mit Lärmstudierenden initiiert. Ist ganz schlecht zu sehen gerade, was so süß war. Die Studierenden haben das gemacht. Der Motivation war, die haben im Wiki, im Studium Texte entwickelt, die später dem 9. Klasse und ihrem Religionsunterricht in Schulen bereitgestellt wurden über den Hessischen Bildungsserver. Also im Wiki haben die Studierenden produziert und die fertigen Texte kamen dann auf dem Hessischen Bildungsserver zum Einsatz im Unterricht. Und das Tolle war, die haben keine Bilder im Netz gefunden, die urheberrechtlich frei waren, Thema waren Kreuzzüge, und haben dann selbst Bilder produziert mit Playmobil. Hinterher haben wir mitbekommen, die hätten wir auch nicht benutzen dürfen, diese ganzen Figuren sind geschützt, haben dann wirklich so... Ich habe ein Bild leider jetzt nicht dabei, das Blutbad mit Farben und die ganzen Figuren da reingeworfen, dann das Blutbad, als Jerusalem dann fällt. Ja. Hochmotivational, wenn ich sagen kann, das wird irgendwo veröffentlicht. Für die, die mehr mit Wikis machen wollen, wir haben Workshop in unserer Workshop-Reihe, ansonsten, Christian, können wir auch mal Richtung Wiki-Workshop noch was machen oder im Tutorium, ist auch eine gute Möglichkeit. Wichtig ist, wenn Sie ein Wiki machen, das ist hier so schlecht zu sehen, die Folien sind im Netz, dass sie eine Redaktion haben auf die Startseite. Also, weil sonst, wer mal Wiki gearbeitet hat, jemand macht eine neue Seite und die verschwindet. Ja? Also irgendjemand muss die Startseite machen. Das könnte eine Schülergruppe sein, die verantwortlich ist für die Startseite oder der Lehrer oder die Lehrerin. Sonst findet man die Seiten nicht. Die sind erst sichtbar, wenn die auf der Startseite verlinkt werden. Das heißt, irgendjemand muss die Startseite hübsch machen. Auch damit können Sie sich im Tutorial noch befassen. Second Life, Kurzdurchlauf, also kommt immer mal wieder. Jetzt ist der Hype vorbei. Es hatte mal so eine Welle, es lässt gerade wieder nach. Ich will es nochmal angesprochen haben. Wir haben hier ein Projekt in der Informatik gemacht, wo Studierende reingegangen sind und zum Thema Projektmanagement in Second Life was gemacht haben. Und da ist es so, dass der Vorteil ist, man kann, wenn man zum Beispiel mit Chat arbeitet, auch anonyme Rollenspiele darin machen. Sodass diese Rollen, die im Klassenraum schon ausgerichtet sind, auch mal aufgehoben werden und man sich ganz neu quasi in den Rollen auch verhalten kann. Ich habe das lange in Chats gemacht früher. Ich habe Teilnehmer in Chats Rollenspiele gemacht und die liefen anders ab, als wenn ich die im Raum gemacht habe. Die Leute waren schneller am Thema, sie kamen schneller rein und es war weniger dieses Hihihi, ich bin jetzt hier der Firmenchef oder so. Dieses Gegickel um das Rollenspiel war weniger. Die sind schneller in das Thema und haben die Rolle extremer ausagiert, war meine Erfahrung. Ja. Gibt es auch Untersuchungen dazu? Der Trend lässt gerade ein bisschen nach. Es gab so einen Hype. Es gibt speziell im Second Life dann auch 1 bis 18, in dem dann auch zum Beispiel im kirchlichen Kontext, in der Jugendarbeit, in der gewerkschaftlichen Jugendarbeit was gemacht wird. Also quasi, es gibt ein spezielles Second Life, was ich mit Kindern unter 18 nutzen kann. Wer da Interesse hat, kann sich auch, also das wäre auch ein Medienstück, Sie könnten auch in Second Life was machen. Ja. Der Bernd Rocholepsi, ihr habt Land in Second Life, da läuft eine Promotion gerade zum Thema Lernprozess und Second Life. Und die machen im kirchlichen Kontext, macht ihr viel in Second Life auch. Ja. Ja, sogar auch Gottesdienste.
Also herzliche Einladung an alle,
die ja. Okay, also wenn irgendeine Gruppe sagt, wir wollen Second Life was machen, dann haben wir auch noch ein Team bei uns in der Informatik, die damit auch Erfahrung haben. Lässt gerade ein bisschen nach. Wir hatten mal ein komplettes Haus, wir hatten hier mal ein Gebäude in Second Life von der Frankfurter Agentur spendiert und da hatte jede Gruppe hatte ihren Raum und konnte da Folien reinlegen und den Raum gestalten. Das Witzige war, diese Agentur hat dann ihr Second Life Auftritt an eine andere Agentur gekauft. Diese andere Agentur hat es nicht groß interessiert, dass wir da waren. Wir kommen irgendwann in Second Life an unser Gebäude und da stand ein Hochhaus. Also das war so sehr dynamisch. Ja. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, können Sie auch mal im Tut machen. Ihr könnt mal einen Avatar in Second Life rein. Ah, Felix gut kritisch. Ja. Wer war schon in Second Life von Ihnen? Wer hat sich da schon mal? Sehr wenige. Drei, vier. Okay. Ja. Ich habe das bei der ersten Sitzung, glaube ich, gesagt. Es gibt Untersuchungen, dass Leute, die Computerspieler sind, nicht in Second Life lange bleiben, ja, weil dieser Spieleffekt, ich kann jemanden umbringen, ich komme Level höher, ich bin Magier, ja, also diese Belohnungsmechanismen, in Second Life treffe ich halt Leute und quatsch mit denen. Ja. Also es fehlen die auch biochemischen Belohnungsprozesse im Hirn, fehlen in Second Life. Sind Sie Spieler und Second Life oder sind Sie nur Second Life-Mensch? Wer spielt und macht Second Life? Gibt es jemanden? Sie spielen nicht? Okay. Spannend wäre, wenn hier Spieler wären, die sagen würden, oh, ich habe da mal reingeguckt, das ist nichts für mich. Das wäre ein Klassiker für Computerspieler. Die gehen nicht, das ist extrem auf soziale Prozesse. Geht Ihnen das so?
Nee, ja.
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 Ja. Also sie sind statistisch valide, ja. Die Empirie beweist es. Computerspieler sagen, wo ist hier jemand umzubringen oder wo ist der nächste Level? Und den gibt es nicht. Ja.
Also wenn ich es erzählen darf, nicht, weil das ist immer wichtig, dass man was im Unterricht damit macht. Nicht? Und gut, ich bin Religionspädagoge, habe also irgendwas mit Religionspädagogik sich vorstellen können. Jetzt haben die Christen haben Muslime. Normalerweise reden die übereinander, aber nicht miteinander. Hier können sie mit real existierenden und sehr aktiven Muslimen beispielsweise in einen sehr intensiven Dialog treten. Ich denke, wird auch präsentiert werden im Rahmen der Vorlesung. Ja. Dass man nach Mekka gehen kann und dann können Sie also in der Tat andere Gespräche führen, als wenn Sie jetzt einfach sagen, okay, die wissen dann schon, was sie wollen und man kann sich dann positionieren. Das sind also so Lernerfahrungen, eine ganz konkrete Art, die man da machen kann.
Ja. Das ist quasi die Sitzung, ich glaube, am 25.11. der Jürgen Pelzer wird hier dazu ein bisschen was berichten. Ja. Wichtig ist nur, dass Sie auch wissen, wenn Ihre Schülerinnen und Schüler vielleicht Second Life süchtig sind. Ja. Kurz beruhigt sein, ist nicht computerspielsüchtig, die haben eine andere Sucht. Wir werden auch noch einen Suchtexperten einladen, der sich damit befasst. Ich komme zum Ende. E-Portfolio noch einen Ausblick und dann sind wir auch fertig. E-Portfolio habe ich jetzt einfach mal ein öffentliches Portfolio mitgebracht. Wir haben hier einen E-Portfolio-Server laufen. Wenn Sie mal das Wort Mahara hören, das ist speziell eine Plattform, um E-Portfolios hier in der Uni zu machen. In Deutschland hängen wir ein bisschen hinterher. In den USA ist E-Portfolio schon sehr, sehr gängig. Das ist aus dem amerikanischen Kontext an der Universität dort. Und zwar gibt es E-Portfolios in zwei Richtungen. Das eine ist, dass ich Lernprozesse reflektiere, indem ich meinen Lernfortschritt dort abbilde. Und nicht nur formelle Geschichten wie, ich habe eine Schulung besucht, eine Vorlesung gehört, ein Referat geschrieben, sondern auch informell erworbene Prozesse. Das wäre zum Beispiel als Lehrerin, ich habe einen Projekttag organisiert, ich habe eine Exkursion geleitet. Ja. Also auch Sachen, die Sie quasi durch Ihre Tätigkeiten erwerben oder im Praktikum. Und wir unterscheiden zwischen einem Reflexionsportfolio, das der Lernende für sich anlegt, und ein Präsentationsportfolio, das ist in dieser elektronischen Variante ein Portfolio-Teil, wo ich als Lerner entscheiden kann, welchen Teil mache ich öffentlich und welchen behalte ich für mich. In Amerika ist das schon so verbreitet, dass Arbeitssuchende in gewissen Jobbranchen gar keinen quasi Lebenslauf mehr zuschicken, sondern wie eine Portfolio-Seite haben, wo sie mich dann einladen, als potenziellen Arbeitgeber da drauf zu schauen. Wir sind zurzeit dabei, in der hessischen Lehrerbildung das zu initiieren, dass quasi Sie als Lehrerinnen und Lehrer, während Sie so durch Ihr Leben gehen, Ihren ganzen Kompetenzerwerb, auch Geschichten, ein Profil, Ihr Profil quasi dort ablegen würden, sich selbst für sich dokumentieren, wie Künstler, Sie kennen das von Künstlern, die eine Mappe haben, auch, ja, die für sich Material sammeln und mit einem Teil davon auch öffentlich werden können und können entscheiden, das sieht eine Schule auf, bei der ich mich bewerben möchte oder andere Einrichtungen. Also man entscheidet dann auch, wer sieht was. Die Erfahrung, die wir hier in der Uni haben, ist, wenn Sie nicht einen großen Anreiz haben, Ihr Portfolio zu pflegen, das heißt, wenn es Teil von Ihren curricularen Leistungen ist, dass Sie da machen müssen, das heißt, die Lehrenden würden sagen, statt ein Referat zu schreiben, machen Sie einen Teil des Referats und einen Teil, bitte machen Sie irgendwas im Portfolio. Ansonsten werden Sie nicht mal so nebenher im Portfolio betreiben. Ja, das ist eher zurzeit in Deutschland noch nicht so verbreitet. Österreich, Schweiz ein bisschen mehr, in den USA ist es sehr verbreitet, auch in Großbritannien weitaus mehr. Es wird im Weiterbildungsmarkt der Zukunft einen Stellenwert haben. Also es gibt im ganzen EU-Kontext große Bewegungen in dem Bereich. Passt auch ein bisschen in diese Kompetenzorientierung, ja, dass ich mich an Kompetenzen und nicht nur, ich habe einen Abschluss gemacht. Ich dokumentiere auch Kompetenzen, die ich habe. Auch dazu werden wir nochmal einen Vortrag haben. Jemand, der sehr aktiv ist, ist hier in der Didaktik der Mathematik, Frau Professor Rose Vogel. Ich weiß nicht, ist jemand bei ihr, die auch wirklich neben der Lernplattform noch Studierende anregt, ein Portfolio quasi abzubilden und Teile ihrer eigenen Lernerfolge quasi für sich im Portfolio nochmal zu dokumentieren. Sie können auch andere Lernende einladen, sich auch quasi dort Feedback zu geben gegenseitig. Ja. Mhm. Xing ist ein klassisches Social Network. Klasse, das ist eins der großen. Xing ist das StudiVZ für Erwerbstätige. Also Xing ist, ich bin in Xing, ich bin nicht in StudiVZ. Ja. Nee, ein Portfolio wäre noch stärker. In Xing stelle ich mich da. Ja. Und das Portfolio hat immer noch einen Anteil, wo ich für mich was dokumentiere, was ich stückweise freistellen kann, aber es hätte einen Anteil, wo ich auch nur mal für mich zum Beispiel auch mal definieren kann, ach, ich würde gerne noch eine systemische Organisationsentwicklungsausbildung machen und lege was rein und heute habe ich was gelernt. Wie ein Stück auch ein Tagebuch, aber vielleicht nicht auf jeden Tag, sondern auf größere berufliche Entwicklung bezogen, wo ich das dokumentiere, weil ich sage, vielleicht habe ich morgen eine Bewerbung und schalte dem Menschen mal diesen Teil frei. Das ist in den... Aber es hat diesen Social-Network-Ansatz auch dabei. In der Schule, in der Uni wird das Portfolio eher benutzt, dass man sagt, ich definiere zum Beispiel mir auch Ziele und reflektiere ich für mich, was habe ich erreicht. Und Portfolioarbeit wird zum Teil auch einfach mit Arbeitsblättern gemacht. Oder dann der Lernende macht das für sich in Word. Ja? Und der Gedanke ist, das noch elektronisch zu machen, damit ich dann einen Teil auch noch öffentlich machen kann, wenn es an der Zeit ist. Hm?
Ich auch wieder was lernen, dass ja, klar. Die Lehrer werden wollen, sagen. Es gibt also immer die Frage, Frage, wie geht es in der Zukunft weiter? Und Sie sind ja wahrscheinlich länger im Beruf als die nächsten 15 Jahre. Und da würde ich jetzt persönlich die Prophezeiung wagen, dass jedes Portfolio mit dem lebenslangen Lernen verbinden wird. Also es gibt Schulen in Hessen, die bereits ein solches Portfolio für Schülerinnen und Schüler führen. Das ist ja jetzt schon in einzelnen Schulen dann auch weitergeführt wird, üblich damit zu arbeiten. Es ist auf jeden Fall so, dass die zweite Phase ihrer Ausbildung, wenn wir ins Referendariat gehen, auch mit Portfolioarbeit verknüpft sein wird. Und man braucht dann auch wieder kein Prophet zu sein. Die sogenannte dritte Phase, wo der Kollege Hübner mit der Goethe-Lehrer-Akademie sich einsetzt, auch mit Portfolioarbeit unterstützt wird. Also es gibt solche Dinge, die fangen an, allmählich und klein, aber werden mit Sicherheit größer werden. Insofern also wird es Ihre Zukunft stärker bestimmen, als es jetzt noch der Fall ist.
Im Praktikum ist es heute schon. Der Andreas Henzig arbeitet auch mit dem Portfolio im Praktikum, im Büro von schulpraktischen Studien mit der Betreuung, ja. Und die Idee ist dann, dass ich einfach mal, vielleicht auch jenseits von Lehrveranstaltungen, die ich besuche, meinen Wissenszuwachs, wenn ich ein Praktikum mache oder ein Projekt irgendwo mache, reflektiere und dokumentiere. Ja, und so für Woche schreibe, was habe ich diese Woche gelernt, ohne dass ich hier vielleicht in der Schulung saß. Ja, ein Stück auf diese Kompetenzorientierung an der Stelle auch gehe. Okay. Ja, ich habe es geschafft. Sie sind ein bisschen durch. Ich würde jetzt gerne noch Fragen aufgreifen, wenn Sie was an Fragen haben oder wenn Sie Beispiele haben. Gibt es noch Rückfragen oder auch Ergänzungen aus der professoralen Bank? Gibt es Rückfragen von Ihnen? Die denken jetzt alle, wenn ich noch eine Frage stelle, kommen wir später hier raus. Sie können aus all diesen Sachen, die ich heute vorgestellt habe, gucken auch, also wenn jetzt eine Gruppe sagt, ich mache ein Werkstück, in dem ich ein Portfolio für Schüler mache und mal den Gedanken mache. Wir werden noch zum Portfolio einen Vortrag haben. Herzlich willkommen. Wir haben Server dafür und ich wäre mehr als froh, hatten wir noch gar nicht. Wir haben ganz viele Webquests in der Vergangenheit. Aber ein Portfolio wäre auch mal eine spannende Sache. Wiki haben wir noch nicht so oft, hatten wir aber noch nicht so viele. Ja, Sie kriegen den Tutorial auch gezeigt, die Beispiele. Portfolio wäre mal ganz neu. Also wer sich da mal ranwagt, gibt es auch genug Texte und es gibt Technik hier dafür und Experten.